Johann Christian Senckenberg hatte sich seine Stiftung ursprünglich klein und übersichtlich vorgestellt. Er wollte sie in seinem Wohnhaus in der Hasengasse, einer Seitenstraße der Zeil, unterbringen. Das Erdgeschoss wollte er sich zum Wohnen vorbehalten. Im übrigen Haus war Platz für seine Sammlungen, seine große Bibliothek und für einen Versammlungsraum, in dem die Mediziner seiner Stadt zur Fortbildung zusammenkommen sollten. Doch schnell stellte er fest, dass der Platz für seine Pläne nicht ausreichen würde, erzählt Professor Wolfgang Clausewitz, der sich bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft am besten in der Geschichte auskennt.
Und da kam mir dann auf die Idee, ich muss weg von der Hasengasse und was Neues schaffen. Und 1766 hat er dann beim Eschenheimer Turm ein großes Areal aufgekauft, ein ganzes Viertel war das, fast sozusagen wie ein Stadtviertel aufgekauft, wo er dann die Möglichkeit hatte, nun die Institutionen aufzubauen, die er geplant hat. Da war ein altes Gutshaus, das hat er umgebaut und da kamen dann die Sammlungen unter, kam auch die Chemie nachher noch unter, die Bibliothek und so weiter. 2 Jahre später wurde dann ein anatomisches Theater geschaffen. Dann kam der große botanische Garten, der sehr wichtig für ihn war, mit Heilpflanzen, mit Giftpflanzen und auch gerade wichtig für die Frankfurter Ärzte und für die Hebammen, die immer wieder aufgefordert wurden zu kommen, um sich das anzuschauen.
Mit anderen Worten, Senckenberg wollte sämtliche Institutionen schaffen, wie sie damals auch an einer Universität für die Ausbildung von Ärzten vorhanden waren. Das meint Dr. Thomas Bauer, Historiker und Kenner der Frankfurter Stadtgeschichte, der die neueste Senckenberg-Biografie vorgelegt hat.
Seine Stiftung ist die erste, die eben auch in so einen wissenschaftlichen Bereich reingeht. Vorher waren die Stiftungen eher auf soziale Zwecke begrenzt. Also es gab Einrichtungen für bedürftige Frauen vor allen Dingen auch, für Kinder. Mit der Idee eben der Wissenschaft einen Tempel gründen zu wollen, wie er das ja mal formuliert hat, das ist wirklich neu.
Zum damaligen Medizinstudium gehörte noch nicht die Ausbildung der Studenten am Krankenbett. Wahrscheinlich ist Senckenberg deswegen erst später die Idee gekommen, dass zu seiner Stiftung auch noch ein Krankenhaus gehören sollte.
Im ersten Stiftungsbrief ist noch keine Rede von dem Bürgerhospital. Das kommt erst im Zusatz zu dem Hauptstiftungsbrief, also 2 Jahre später, 1765, werden die Zusätze zu dem Stiftungsbrief formuliert. Und da ist dann eben das Hospital für arme Bürger und Beisassen der Stadt Frankfurt dabei.
So kurios es sich anhört, es gab damals noch kein Krankenhaus für die Frankfurter Bürger. Das einzige Krankenhaus in der Stadt war das Heilig-Geist-Spital, das ausdrücklich Fremden vorbehalten war, worunter allerdings auch Dienstboten verstanden wurden. Krankenhäuser galten allgemein als Pforten des Todes. Wer es sich leisten konnte, ließ sich zu Hause von einem Arzt behandeln. Erst vor diesem Hintergrund wird verständlich, wie revolutionär das Konzept eines Krankenhauses damals auf die Frankfurter gewirkt haben muss. Obwohl die Behandlung kostenlos war, konnte sich Senckenberg keineswegs sicher sein, dass sein Krankenhaus von der Bevölkerung angenommen würde, meint Dr. Costa Schopphoff, heute der Vorsitzende der Administration der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
Die Patienten, die dort aufgenommen wurden, die wurden gewaschen. Offensichtlich waren sie schmutzig, die bekamen neue Kleidung, offensichtlich war die auch verdreckt. Sie bekamen bestimmt auch aus dem Botanischen Garten Gemüse und ähnliche Dinge, die sie nicht so ohne weiteres im nächsten Supermarkt kaufen konnten. Das war die Medizin damals. Es gab nicht die Möglichkeit, große medikamentöse Therapien zu machen. Es gab wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit, tolle Diagnosen zu stellen.
Ein schönes Beispiel ist der erste Patient im Bürgerhospital, Johann Matthäus Auernhammer. Der 74 Jahre alte Gastwirt hatte plötzlich einen schmerzhaften Druck auf der Brust verspürt und über Kurzatmigkeit geklagt. Heute würde ein Arzt vermutlich Angina pectoris diagnostizieren. Damals konnten die Ärzte nicht sehr viel mehr tun, als ihn in ein Krankenzimmer einzuweisen. Schon die Diagnosestellung wirkt für heutige Verhältnisse grotesk, denn die Ärzte schauten sich zwar genau den Körper an, berührten ihn aber nicht. Noch nicht einmal der Puls wurde dem Kranken gefühlt.
Oftmals wurden die Patienten noch nicht mal abgetastet. Es gab keine Perkussion, also dass man irgendwie die Lungen untersucht hätte. Das Stethoskop war auch noch nicht erfunden, zumindest noch nicht im Gebrauch dann gegen Ende seiner Zeit. Ja, im Großen und Ganzen beruhte das darauf, dass man sich die Krankheitsgeschichte angehört hat, den Patienten genau in Augenschein nahm. Aber das waren im Prinzip auch schon die Möglichkeiten, die die Ärzte damals hatten.
Die Therapie war noch jämmerlicher. Senckenberg selbst ließ seine Patienten gerne zur Ader. Von Arzneimitteln hielt er nicht viel, weil ihm bewusst war, was für dubiose Substanzen da in den Apotheken zusammengemischt wurden. Dagegen war Senckenberg ein großer Anhänger der Vorbeugung. Er propagierte gesundes Essen und viel Bewegung. Doch ging es ihm damit wie den Ärzten auch heute noch. Solange die Menschen gesund sind, fällt die Vorbeugungsbotschaft der Ärzte auf taube Ohren. Ende des 18. Jahrhunderts war ein Krankenhaus zunächst nicht mehr als eine Krankenverwahranstalt. Womit Senckenberg langfristig aber Recht behalten sollte, war das Vertrauen, das er in die Verwissenschaftlichung der Medizin setzte. Senckenberg kaufte jedenfalls alles an medizinischer und naturwissenschaftlicher Fachliteratur, was ihm in die Finger kam.
Also ich glaube, dass er nicht auf großem Fuß gelebt hat, außer dass er so ungefähr das gesamte Druckwerk an naturwissenschaftlichen Büchern gekauft hat, die es zu seinen Lebzeiten in Europa gab. Also Botanik und Zoologie und alles, was man sich sonst so vorstellen kann, was irgendwo was mit Naturwissenschaften zu tun hat, wurde von ihm gesammelt, offensichtlich auch zum Teil wirklich gelesen und entsprechend kommentiert.
Es ging ihm vor allen Dingen um den Inhalt, nicht, dass die Bücher schön sind oder tolle Illustrationen haben oder einen wunderbaren Einband besitzen, sondern dass der Inhalt stimmt.
Dr. Angela Hausinger betreut die naturwissenschaftliche Literatur an der Frankfurter Universitätsbibliothek, die heute Senckenbergs Namen trägt. Sie ist stolz darauf, dass ihre Sammlung tatsächlich auf Senckenbergs ursprünglicher Bibliothek gründet, sodass man heute noch seine Lektüre nachvollziehen kann.
Er hat in vielen Büchern auch handschriftliche Anmerkungen an den Seitenrändern hinterlassen, teilweise auch auf dem Vorsatzblatt, was an diesem Buch zu beachten ist. Und auch Unterstreichungen. Man findet zum Teil auch Notationen am Rand mit erhobenem Zeigefinger, wo einfach darauf hingewiesen wird, dass es hier eine interessante Stelle gibt.
Frankfurt hat erst seit 1914 eine Universität. Aber wegen Senckenbergs Stiftung schon seit 1763 eine Bibliothek, die alles erfüllt, was man sich von einer Universitätsbibliothek wünschen kann. Und all die wissenschaftlichen Vereine und Gesellschaften, die sich im Laufe der Zeit auf dem Stiftungsgelände angesiedelt haben, haben ihre Fachliteratur ebenfalls in die gemeinsame Bibliothek gegeben. Umso mehr bedauert Angela Hausinger, dass von den ursprünglichen 10.000 Bänden aus Senckenbergs Bibliothek nur noch 4.000 vorhanden sind.
Kurz nach seinem Tod geriet die Stiftung in finanzielle Nöte und man beschloss, den nichtmedizinischen naturwissenschaftlichen Teil zu verkaufen. Und auf dieser Auktion wurden 6.000 Bände verkauft und dieses Geld wurde zum einen dazu benutzt, die finanziellen Nöte auszugleichen, zum anderen aber auch, um weitere medizinische Literatur anzuschaffen. Und so war es eigentlich die Grundlage, dass es eine echte medizinische Fachbibliothek wurde.
Die Stiftung, die ja nur die Zinsen des Stiftungsvermögens ausgeben konnte, hatte sich finanziell übernommen. So kam es, dass ein Jahr nach Senckenbergs Tod das Bürgerhospital zwar im Rohbau stand, der Innenausbau dann aber weitere 5 Jahre dauerte. In dieser Zeit muss den Frankfurter Bürgern bewusst geworden sein, was da auf dem Spiel stand. Solange Senckenberg gelebt hatte, hatte er kaum zusätzliche Spenden einwerben können. Die Stadt Frankfurt hatte ihn zeitweise sogar mit einem Sammelverbot belegt. Nach seinem Tod trafen nun große und kleine Spenden ein, unter denen die Summe von über 33.000 Gulden von einem anonymen Spender herausragt, erzählt Thomas Bauer.
Es waren ja die Brüder Bethmann, die vor allen Dingen am Anfang Zustiftungen gemacht haben von beträchtlichen Summen, die dem Bürgerhospital zugute kamen, und die sind zunächst mal anonym geblieben.
Mit seinem Testament vermachte Simon Moritz Bethmann der Senckenberg-Stiftung weitere 50.000 Gulden. Es folgten weitere Spenden in dieser Größenordnung. Dies ist ein besonderer Zug der Frankfurter Stifterkultur, denn die Spender verzichteten ja darauf, eine eigene Stiftung zu errichten, mit der ihr Name verherrlicht worden wäre. Sie spendeten lieber einer Stiftung, von der sie sehen konnten, dass sie funktionierte. Nach der ersten selbstverschuldeten Krise nach Senckenbergs Tod hat es noch zahlreiche Krisen gegeben, die auf das Konto der Politik gehen. So beschossen die Franzosen während der Revolutionskriege Frankfurt 1796 mit Kanonen und trafen dabei auch das Bürgerhospital. Später forderten die französischen Besatzer auch von der Senckenberg-Stiftung eine Kriegssteuer. Politische Krisen hat es noch viele gegeben. Für die meisten Stiftungen in Deutschland bedeutete dann aber die große Inflation von 1923 das endgültige Aus.
Man ist da eben auch in der Inflationszeit ziemlich ins Schleudern geraten. Man musste da auch zum Beispiel aus der Gemäldesammlung, die ja die Stiftung besitzt, einige Werke verkaufen, um zum Beispiel Kohlen zu besorgen, damit das Krankenhaus weiter beheizt werden konnte.
Also wir hatten natürlich wahrscheinlich Glück. Die Mediziner hätten wahrscheinlich alles falsch gemacht, aber diese Kaufleute haben zumindest das Geld ganz gut verwaltet. Und natürlich gab es große finanzielle Schwierigkeiten für die Senckenbergsche Stiftung und auch für das Krankenhaus. Aber es gab Werte in Form von Aktien, die eben diese Krisenzeiten überstanden haben. Und da sie wahrscheinlich irgendwann unverkäuflich waren und dann später wieder an Wert gewonnen haben, so hat diese Stiftung mit tatsächlichem Geldvermögen sowohl die Inflationszeit als auch den Zweiten Weltkrieg als auch die Währungsreform ganz gut überstanden.
Aktien und Immobilien. Das sei das Geheimnis, wenn man ein Vermögen über Jahrhunderte weg erhalten will, meint Kostas Schopow. Und die Dr. Senckenbergsche Stiftung gehört nach wie vor zu den großen Grundbesitzern in der Stadt. Allerdings ist das ursprüngliche Gelände der Stiftung am Eschenheimer Turm 1907 aufgelöst worden, berichtet Thomas Bauer.
Der Frankfurter Oberbürgermeister Attikes wollte aus Frankfurt eben auch eine Stadt der Wissenschaft machen und hatte Universitätsgründungspläne. Und dabei kam er natürlich an der Senckenbergschen Stiftung nicht vorbei und hat mit dem damaligen Administrationsvorsitzenden Kontakt aufgenommen. Und man hat sich dann eben verständigt zu dem großen Geländetausch, dass man das ursprüngliche Stiftungsgelände der Stadt verkauft hat und die wiederum alternative Grundstücke angeboten hat, die sich dann aber wie so ein Kranz um das eigentliche Stadtzentrum herum verteilt haben.
Das ist der Campus Bockenheim, wo wir der zweitgrößte Grundstückseigentümer nach dem Land Hessen sind. Es ist natürlich der Botanische Garten und es ist auf jeden Fall das Gelände vom Bürgerhospital. Es gibt auch die Gebäude natürlich, die da drauf sind. Und es ist nicht so ganz klar, inwieweit das an der Universitätsklinik auch in unserem Eigentum ist.
Kostas Schopow bezieht sich da auf die Senckenbergsche Anatomie, die bei der großen Geländetauschaktion auf der anderen Seite des Mains in Sachsenhausen gelandet ist. Eine Eigenheit aber, die auf den ursprünglichen Stifter zurückgeht, ist bis heute geblieben. Senckenberg hatte seine Stiftung ursprünglich aufgebaut, weil die Stadtregierung sämtliche Vorschläge zur Reform des Gesundheitswesens und der Ärzteausbildung immer nur abgelehnt hatte. Als Senckenberg dann seine Stiftung errichtete, hat die Stadt anscheinend sogar versucht, sich des Stiftungsvermögens zu bemächtigen. Senckenbergs Reaktion darauf war, rigoros sämtlichen Einfluss der Stadt auf seine Stiftung auszuschließen. Gerade weil seine Stiftung zum Besten seiner Vaterstadt Frankfurt sein sollte, wollte er mit den offiziellen Vertretern der Stadt nichts zu tun haben.
Was bis heute erhalten geblieben ist, weil es gibt auch heute in der Administration keinen Vertreter der Stadt. Es gibt diese vier Kaufleute in Anführungszeichen und die vier Mediziner, die diese Stiftung immer betreut haben. Und die Oberbürgermeisterin, der Stadtkämmerer oder andere Mitglieder der Stadt sollten immer außen vor bleiben. Das war für ihn eines der ganz großen Motive. Also irgendwo war seine Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung so riesengroß, dass ich nur sagen kann, er hat wirklich darüber nachgedacht, wie hält man die Stadt aus dieser Stiftung raus.